Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Alles unter Kontrolle im Internet. Wie sicher sind wir da unterwegs?
Finde ich nicht sicher. Sie können irgendwelche Schweinereien da reinsetzen und jeder sagt prima. Ich finde das nicht gut. Ist nicht kontrolliert. Genauso wie diese Einkaufsmöglichkeiten über Internet. Wenn man da hineinhacken will, kann man hineinhacken. Ich sehe es unehrlich an. Ich kaufe lieber ein hier in Geschäften, guckt mir das an.
Ich bin eigentlich total für Internet, für die Digitalisierung. Mich nervt eigentlich gar nichts da. Ich finde das alles super aufregend. Ich habe gar kein Problem mit der Transparenz. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Jeder, der was preisgeben möchte von sich, der soll das tun.
Ich bin da ganz, vielleicht auch naiv, aber offenherzig. Wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Mit dem rechten Augenmaß kann man Dinge tun oder sie eben auch lassen. Man muss einfach ein bisschen drüber nachdenken, welche Konsequenzen die einzelnen Entscheidungen haben. Und dann fährt man ganz gut damit.
Drei Nutzer, drei Meinungen. Diese Woche ist der Safer Internet Day, der darauf aufmerksam macht, wie viel wir im Netz eigentlich preisgeben. Ich bin Gabi Hafner, bei mir im Studio gleich der Jurist und Verbraucherschützer Jochen Weißer. Er macht aufmerksam auf Risiken beim Einkaufen im Netz, weiß Bescheid über Datenschutz und Abmahnverfahren und über Sicherheit im Netz für Kinder.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Hafner.
Im Internet alles unter Kontrolle. Mit dem Juristen Jochen Weißer vom Verbraucherservice Bayern unterwegs im Internet. Wo gibt's Fallen für Verbraucher? Wo muss man mehr auf seine Daten, seine Rechte achten? Alles unter Kontrolle. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Herr Weißer, Sie testen fleißig auch Apps und Shops. Was war da so Ihre verrückteste Entdeckung?
Ja, also es gibt immer wieder verrückte Geschichten. Was mich vor kurzem überrascht hat, was ich so auch nicht kannte, ist ein Anruf gekommen von einer Verbraucherin. Ja, sie hat jetzt gerade einen Anruf bekommen und da hat ein Herr sich furchtbar über sie beschwert, warum sie die Ware nicht liefert und wann sie denn jetzt die Ware endlich liefern würde. Und wir haben dann ein bisschen gebraucht, bis wir herausgefunden haben, was dann tatsächlich dahinter stand. Letztendlich war es so, dass dieser Herr bei einem Online-Shop eingekauft hat, bei dem die Daten dieser Dame in der Domain hinterlegt waren. Das war ein Shop, also der hat kein Impressum und gar nichts gehabt, aber in der Domain war diese Dame hinterlegt und die ist aus allen Wolken gefallen. Die hat mit der Domain überhaupt nichts zu tun gehabt, die wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Ja, im Grunde der Herr ist betrogen worden, der hat bei einem Shop eingekauft, der so gar nicht existiert. Die Dame ist auch aus allen Wolken gefallen, ist erstmal verdächtigt worden, hier irgendwelche Geschäfte zu machen, ohne dann die Ware zu liefern. Und ist letztlich dann auch über die Polizei weitergegangen. Aber das sind so Sachen, okay, die man dann halt auch immer wieder mal erlebt. Und das in der Form, Fake-Shops haben wir immer wieder, aber in der Form war das auch mal was Neues.
Ja, also schon sehr bizarr. Womit haben Verbraucher gerade die meisten Probleme?
Im Online-Bereich sind eigentlich immer wieder die Online-Shops in den unterschiedlichsten Varianten ein Problem. Also mal, dass es wirklich komplette Fake-Shops sind, mal funktioniert nur die Abwicklung nicht richtig. Aber da kommen immer wieder andere Beschwerden auch.
Wissen Sie, gibt es so ein Ranking von Aktivitäten im Netz, ob da das Einkaufen wirklich so zu den Hauptaktivitäten gehört? Könnte man sich ja gut vorstellen. Gibt es da Zahlen?
Mit Aktivitäten, also die Verbraucher machen ja unheimlich viel im Netz. Das Einkaufen ist ein Teil davon. Ich denke, dass die sozialen Netzwerke und also die Zeit, die Verbraucher in sozialen Netzwerken verbringen, ist sicher viel größer als jetzt die Einkäufe. Aber die rechtlichen Probleme, die sich daraus ergeben, sind halt meistens im vertraglichen Bereich irgendwo. Natürlich habe ich auch bei sozialen Netzwerken ganz brutale rechtliche Probleme. Aber da ist es seltener so, dass wir so Einzelfallgeschichten haben, dass einer sagt, meine Daten sind jetzt gerade hier da, sondern das sind dann eher so allgemeine Probleme. Und im Online-Shopping-Bereich, da hat dann halt wirklich ein Verbraucher ganz individuell jetzt ein Riesenproblem, weil er seine Ware nicht kriegt, weil er schon gezahlt hat.
Das ist auch der Bereich, über den wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Werden eigentlich über mich als Einkäufer auch Daten gesammelt oder dann womöglich gar ausgetauscht zwischen verschiedenen Anbietern, während ich einkaufe, während ich auswähle?
Also definitiv ja, klar. Daten werden in ganz großem Umfang gesammelt. Die Frage, was genau gesammelt, genau getauscht wird, das müssen Sie die Verkäufer fragen und die werden es Ihnen nicht sagen. Man hat natürlich über die Datenschutzerklärung, die Datenschutzhinweise vielleicht ein bisschen einen Einblick, aber was letztlich im Hintergrund läuft, auch technisch im Hintergrund läuft, ist natürlich oft nicht einsehbar.
Also verhindern kann ich das gar nicht, sondern es ist etwas, worauf man sich einlässt, wenn man online einkauft, dass da fleißig mitgesammelt wird im Hintergrund.
Es geht ja damit los, dass zunächst ja sogar eine Notwendigkeit da ist. Ihre IP-Adresse muss erfasst werden zunächst mal, über die Sie da surfen, sonst können die Rechner ja gar keine Daten miteinander austauschen. Wenn Sie so ein Warenkorbsystem haben, ist es zwingend erforderlich, dass über Cookies letztlich dieser Einkaufsvorgang sozusagen begleitet wird. Und dann ist eben die Frage, was wird sonst noch in so einem Cookie unter Umständen abgespeichert. Dann natürlich aber auch die Frage, was passiert mit dem Einkauf, den ich gemacht habe. Wird der mir nach wie vor zugeordnet und diese Daten ausgewertet, so wie es Amazon ja macht, Kunden, die diesen Artikel, das könnte sie noch interessieren. Da wird es jetzt unternehmensintern verwendet und natürlich, je nachdem, um was es konkret geht, werden diese Daten dann auch an andere Unternehmen weitergegeben. Da gibt es ja viele Angebote, wo man, was weiß ich, so einen Versicherungsvergleich online machen kann und dann hakt man irgendwo ab, dass damit alle Versicherungsunternehmen, die irgendwo greifbar sind, eine Werbung und was weiß ich zuschicken können und die natürlich auch die Daten kriegen, um das dann konkret bewerben zu können. Grundsätzlich muss ich natürlich immer meine Einwilligung geben.
Also da echt aufpassen, keine Häkchen setzen, ohne dass man hingeguckt hat, genau.
Es kommt ja jetzt dann im Mai die Datenschutzgrundverordnung. Da wird das Ganze vielleicht zumindest unsere Hoffnung, etwas transparenter und etwas einfacher für die Verbraucher. Aber man muss dann in der Praxis mal schauen, wie sich das dann konkret auswirkt. Schwierig ist es halt immer dann, wenn ich ein Angebot nur dann wahrnehmen kann als Verbraucher, wenn ich diese Einverständniserklärung abgebe und dann vor der Wahl stehe, ich lasse es ganz sein oder ich verkaufe meine Daten.
Ja, da muss man sich dann entscheiden. Und wir gehen noch gleich weiter einkaufen im Internet. Wie erkenne ich dort falsche Shops? Gleich mehr dazu. Im Internet alles unter Kontrolle. Wer in einem orientalischen Basar einkauft, der passt auf, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Aber im größten Einkaufsbasar aller Zeiten, dem Internet, da erkennt man die dunklen Ecken nicht so schnell. Jochen Weißer ist Jurist und berät beim Verbraucherservice Bayern. Beim Einkaufen im Netz, wann sollten die Alarmglocken schrillen?
Also die Alarmglocken sollten zumindest immer schon gespannt sein. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man erstmal so seine Einstellung grundsätzlich ein bisschen schärft, wenn es ums Einkaufen im Internet geht. Wenn Sie lokal irgendwo einkaufen gehen, dann gehen Sie in einen Laden rein. Wenn der jetzt nicht, wenn da der Schimmel nicht an den Wänden hängt, wenn der einigermaßen hübsch ausschaut, der Geschäftsführer seriös ausschaut und nett miteinander redet, dann können Sie zwar auch daneben greifen, aber Sie haben schon mal ein ganz gutes Bauchgefühl. Und mit dieser Einschätzung kaufen auch viele im Internet ein und sehen, ja, der Shop schaut ja ganz vernünftig aus, der ist hübsch gemacht, die Produkte schauen toll aus, hey, der ist ja auch noch richtig günstig, da kaufe ich ein. Da darf man nicht seine Erfahrungen, die man in der Offline-Welt gemacht hat, so eins zu eins in die Online-Welt übertragen. So eine Internetseite ist in 0, nichts gemacht, die kann ich auch wieder löschen und mache ich einen neuen Shop auf. Das kostet wirklich nicht viel Geld, nicht viel Mühe. Das heißt, ich muss generell immer dann, wenn ich bei einem Shop bin, wo ich noch nicht eingekauft habe, mal grundsätzlich vorsichtig sein und anfangen, mir Gedanken zu machen. Und dann geht's los. Ich würde als allererstes mal ins Impressum reinschauen, ob überhaupt ein Impressum vorhanden ist. Nicht nur, um abzuklären, ob das jetzt ein Fake-Shop ist oder so, sondern überhaupt mal zu wissen, was ist denn das für ein Laden? Sitzt der bei mir in der Nähe, irgendwo in Deutschland, überhaupt in Europa oder sitzt der in China oder sonst irgendwo?
Wenn man das so einfach gar nicht mitkriegt, wenn der Auftritt deutsch ist und so aussieht.
Ja, genau das meine ich. Bloß weil ich im Internet auf Deutsch angesprochen werde, heißt das eben noch lange nicht, dass das ein deutsches Angebot ist. Also da würde ich dann noch nicht aufhören. Aber der erste Schritt wäre für mich, ins Impressum zu schauen. Wenn da schon mal gar kein Impressum ist, dann würde ich von vornherein die Finger davon lassen. Sollte ein Impressum da sein, das außerhalb von Deutschland, vielleicht sogar außerhalb von Europa sein, muss man sich grundsätzlich zumindest auch mal überlegen. Hängt natürlich auch immer davon ab, was man dann vielleicht kaufen möchte. Wenn ich 20 Euro investiere und sage, zur Not sind die weg, kann man auch mal was riskieren, aber man muss sich halt vorher im Klaren darüber sein. Wenn ein Impressum da ist, ein deutsches, dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt. Wenn dann irgendeine GmbH zum Beispiel dasteht, Umsatzsteuernummer, dann kann man natürlich mal weiter gucken. Man kann, wenn man jetzt wirklich eine große Anschaffung vorhat, kann man wirklich mal schauen, gibt es diese Firma wirklich? Ein Hilfsmittel, bei dem ich immer ein bisschen vorsichtig bin, aber grundsätzlich sind natürlich auch Bewertungen im Internet zumindest eine kleine Entscheidungshilfe, würde ich also auf keinen Fall als alleinige Grundlage hernehmen. Und was auch noch hilfreich ist, dass viele seriöse Shops sich, sage ich mal, testen haben oder prüfen haben lassen, in Vereinigungen sich zusammengeschlossen haben, zum Beispiel dieses Trusted Shops Logo bei sich auf der Seite haben. Allerdings würde ich mich auch nicht auf das Logo verlassen, ganz wichtig, weil auch das kann natürlich jeder auf seine Seite drauf kopieren. Illegal. Also bloß weil da steht von Stiftung Warentest, von dem getestet oder lauter Label und lauter tolle Logos irgendwo blinken. Also auch das ist kein Zeichen für Seriosität. Aber wenn die zum Beispiel so ein Trusted Shops Logo haben, dann können sie später auf Trusted Shops zum Beispiel nachschauen, sind die dort auch gelistet bzw. verlinkt, dieses Bild auf Trusted Shops direkt, und dann können sie dort eben das Ganze dann verifizieren. Und so aus diese ganzen Geschichten zusammen, da hat man dann doch ein ganz gutes Bild. Und ja, also gerade große Einkäufe, da wäre ich natürlich wirklich vorsichtig, wenn ich da den Anbieter noch nicht kenne.
Was sind Kennzeichen für Fake-Shops?
Ja, also Kennzeichen, entweder, also ganz oft tatsächlich gar kein Impressum oder ein Impressum, das, sagen wir mal, sehr unvollständig ist. Fake-Shops erkenne ich oft daran, dass die Preise deutlich günstiger sind als sonst eben bei der Konkurrenz. Und naja, so früher hat man schon noch sagen können, naja, so ein Fake-Shop, irgendwo sieht man dann, dass die schlecht aufgebaut sind oder dass die dann kein vernünftiges Warenkorbsystem haben. Die jetzigen sind aber teilweise wirklich sehr gut gemacht. Woran man es, ein Fake-Shop wird immer nur Vorkasse verlangen, genau, oder Zahlung im Voraus. Bei einem Fake-Shop werden Sie es nie erleben, dass er Zahlung auf Rechnung anbietet. Man kann natürlich jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, jeder, der keine Zahlung auf Rechnung anbietet, ist ein Fake-Shop. Aber auch da ist so ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, die Alarmglocken sollten mal anfangen zu schrillen, wenn da nur Zahlungsmethoden angeboten sind, wo ich zuerst mein Geld loswerde und dann erst sozusagen die Ware kommen könnte.
Also das ist auf alle Fälle ein Punkt, wo man ja eh nochmal überlegt, will ich das jetzt so machen oder lasse ich es jetzt lieber bleiben an dem Punkt. Das ist ja auch das Schöne, dass man problemlos wieder aussteigen kann aus diesem Geschäft. Das ist, wenn man in einem echten Laden steht, ja manchmal nicht so einfach, sich dann umzudrehen und zu gehen, wenn man es mal positiv sehen will. Ja. Wie ist es denn, das Internet hat ja eigentlich keine Grenzen. Funktioniert das auch mit dem grenzenlos Einkaufen ohne Probleme? Also kann ja sein, dass ich mich da schon in ein Angebot verliebt habe, aber dann merke ich, das kommt aus dem Ausland oder vielleicht fällt es mir gar nicht auf und ich merke es erst, wenn das Päckchen kommt. Und dann wird da noch eine Zollzahlung fällig.
Das Einkaufen funktioniert wunderbar bis zum Kaufvertragsabschluss und dann wird es spannend. Es kann natürlich in ganz vielen Fällen wunderbar funktionieren, aber Sie haben in der Praxis, selbst bei seriösen Läden, unter Umständen riesige Probleme. Wenn irgendwas schief geht, insbesondere außerhalb der EU, haben Sie jetzt als Verbraucher, der sich so einen normalen Artikel im Wert von 10, 20, vielleicht 100, vielleicht auch 500 Euro gekauft hat, einen immensen Aufwand, wenn Sie Ihre Rechte mal durchsetzen wollen. Das heißt, es kann sein, dass das eine ganz einfache Geschichte ist. Die Ware ist gekommen, die ist einfach defekt. Sie haben es halt schon bezahlt. Die Rechtslage ist klar, das muss ausgetauscht werden. Sie haben dann natürlich einen Anspruch zurückzutreten oder das Ganze eben dann auch rückabzuwickeln. Aber wenn der nicht will, und das kommt halt manchmal vor, und dann haben Sie das Problem, Sie können es im Grunde nicht durchsetzen.
Das muss man sich dann überlegen. Und klar, ja, das Internet nervt auch oft gewaltig, vor allem wenn dann eben Werbung kommt. Das ist unser nächstes Thema, Spam und Phishing-Mails.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Wir surfen heute durchs Internet und fahnden nach dunklen Stellen und Fallen mit dem Juristen Jochen Weißer vom Verbraucherservice Bayern. Und da schauen wir auf die nervige Seite des Internets jetzt mal und der Online-Existenz, die man so hat als Verbraucher, auf Spam- und Phishing-Mails. Bei Spam-Mails, da muss es ja jetzt gerade zu Anfang des Jahres wieder einen großen Höhepunkt gegeben haben. Muss man damit so ein Stück weit einfach leben?
Ja, also reine Spam-Mails, sprich unerwünschte Werbung oder auch diese Massenmails, die man halt so bekommt, die sollten inzwischen ein Phänomen sein, das jeder kennt, wo jeder sagt, okay, das kann ich im Ergebnis nicht wirklich effektiv verhindern. Ich kann es ausfiltern, ich kann es irgendwo auslagern in irgendeine Spam-Ordner oder vielleicht auch serverseitig schon löschen lassen. Aber wirklich verhindern lässt sich es nicht. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Telefon. Es kann weltweit Sie jeder anrufen. Das können Sie im Grunde auch nicht verhindern. Wenn jemand Ihre Nummer hat, geht das. Und wenn jemand Ihre E-Mail-Adresse hat, dann kann er Ihnen das Zeug halt schicken. Sie können es nicht verhindern. Beim Telefon können Sie bestimmte Nummern sperren lassen und genauso können Sie bestimmte Mail-Absender zum Beispiel auch sperren lassen oder eben dann gleich in den Spam-Ordner verschieben lassen, gibt es ja auch ganz nützliche Programmchen dafür. Es ist halt deswegen so ein Massenphänomen, weil es so furchtbar einfach ist, mit einem Klick einfach mal ein paar Millionen E-Mails zu verschicken. Die Spam-Mails, wenn es jetzt wirklich nur Werbung oder so wäre, sind ja auch weitestgehend harmlos. Problematischer sind dann eben diese Mails, die versuchen, irgendwo einen Schaden anzurichten.
Genau, die sind dann eben nicht nur lästig, sondern auch ein wirkliches Risiko, die Phishing-Mails. Was hilft da dagegen?
Ja, gesunder Menschenverstand, und selbst mit dem wird es immer schwieriger. Also Phishing-Mails, sprich E-Mails, die letztlich darauf abzielen, persönliche Daten von Ihnen zu bekommen. Das kann im harmloseren Fall jetzt nur Name, Adresse, Anschrift oder sowas sein. Im extremen Fall Bankdaten, die versucht werden abzufischen, daher der Begriff. Die sind natürlich schon ein Problem. Da gibt es die Varianten, die etwas deutlicher erkennbar sind. Was weiß ich, weil man schon merkt, dass die Sprache der Mail, die ist ganz, man merkt, das ist nur durch irgendeinen automatisierten Übersetzer durch. Mhm. Aber es gibt auch schon sehr, sehr professionelle E-Mails. Sollte hoffentlich auch inzwischen fast jeder kennen. Ich kriege eine E-Mail von meiner Bank, meine ich zumindest, und da steht dann drauf, ja, wir machen gerade ein Sicherheitsupdate, wir machen gerade einen Check, Sie müssen sich dringend einloggen, und dann klicken Sie auf einen Link innerhalb dieser E-Mail, der Sie dann nicht zu Ihrer Bankseite bringt, sondern eben zu einer Seite, die vorgibt, Ihre Bank zu sein, genauso ausschaut. Und dann geben Sie dann Ihre Bankdaten ein, und dann hat natürlich irgendein Betrüger Ihre Bankdaten bekommen. Also Login und Passwort.
Was sollte man auf keinen Fall tun?
Also keine Bank wird, wenn es jetzt um die Banken geht, keine Bank wird Ihnen eine E-Mail schicken und in dieser E-Mail Sie auffordern, auf einen Link innerhalb dieser E-Mail zu klicken, um sich da irgendwo einzuloggen. Also in dem Moment ist es ein Phishing-Versuch. Und ansonsten, ja, immer in die Browserzeile schauen, ob da tatsächlich Ihre Bank drin steht. Da gibt es ja auch dieses grüne Schlösschen, wo man sieht, ob die Übertragung auch verschlüsselt ist. Mhm. Also da gibt es schon ein paar Sicherheitskriterien. Aber im Grunde geht es schon bei der E-Mail los. Da kann man eigentlich schon fast alles abfangen, weil man einfach nicht über eine E-Mail auf seine Bankseite gehen darf.
Wahrscheinlich zählen die Absender drauf ab, dass es immer noch genug Internetnutzer gibt, die halt einfach mal diese in einem unaufmerksamen Moment erwischen können.
Ja, also es kommen ja immer neue Nutzer nach. Die sind zwar jung und kennen sich mit dem Internet gut aus, aber so wie es Betrugsmaschen immer wieder seit zig Jahren geht und wir auch seit zig Jahren davor warnen, natürlich hat jeder irgendwann mal das gehört und hat es dann auf dem Schirm, aber es kommen natürlich auch immer wieder Leute nach, die es noch nicht gehört haben, die es noch nicht auf dem Schirm haben, und die Methoden werden natürlich auch immer raffinierter. Also die vor ein paar Jahren habe ich mich wirklich gefragt, oh Gott, wie kann man da drauf reinfallen? Jetzt ist das Ganze so clever gemacht schon und so optisch ansprechend, ja, und so auch teilweise psychologisch ganz raffiniert gemacht, dass man es eigentlich schon nachvollziehen kann, dass da tatsächlich ganz viele, oder was heißt ganz viele, es ist immer nur ein Bruchteil, der darauf reinfällt, aber das reicht ja.
Ja, genau. Also die Betrüger müssen sich immerhin ein bisschen mehr Mühe geben, aber man muss eben aufmerksam bleiben bei allem, was man tut im Internet. Und wie es um den Schutz der eigenen Persönlichkeitsrechte geht, das ist unser nächstes Thema nach den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Haffner.
Genau in dem Moment, als er schlecht gelaunt bei seinem Gebrauchtwarenladen ankommt, trifft nicht zufällig eine One-Kiss-Drohne von The Shop ein.
Peter Arbeitsloser, sagt die Drohne fröhlich. Ich komme von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler, und ich habe eine schöne Überraschung für dich.
Im Päckchen, das er der schwirrenden Drohne abnimmt, findet er ein Sixpack Bier. Erst als er das Sixpack sieht, wird Peter klar, dass er sich wirklich gerne betrinken will. Peter stellt fest, dass seine Laune besser wird. Das ärgert ihn.
»Ich spüre, dass du verärgert bist«, sagt die Drohne. »Ist irgendetwas mit dem Produkt nicht in Ordnung?«
»Nein«, sagt Peter, »es ist nur wegen meiner Freundin.«
»Oh ja«, sagt die Drohne, »ich habe davon gehört.« »Das tut mir sehr leid. Nach allem, was ich mitbekommen habe, wart ihr ein schönes Paar. Bitte bewerte mich jetzt.«
Ihr Touchscreen leuchtet auf. »Weißt du, was mir aufgefallen ist?«, fragt Peter. »Wenn man einen besonders beschissenen Tag hat, passiert es erstaunlich oft, dass einen zu Hause eine Drohne mit einem tollen Produkt erwartet, welches einen wieder fröhlicher stimmt.«
»Ich freue mich, dass du mit meinem Service zufrieden bist«, sagt die Drohne. »Bitte bewerte mich jetzt.«
Ein Ausschnitt aus Qualityland von Marc-Uwe Kling. Der Autor und Kabarettist hat darin die Internetwelt ein ganzes Stück weitergedacht. Shops wissen längst, was der Kunde will, denn jeder und jede Maschine kennt die Daten und Profile von jedem. Datenschutz, Das interessiert niemand mehr. Das ist heute doch noch ein bisschen anders. Ich bin Gabi Hafner und zum Thema Alles unter Kontrolle im Internet geht's gleich um den Schutz der persönlichen Daten im Gespräch mit einem Verbraucherschützer. Im Internet alles unter Kontrolle. Mein Studiogast Jochen Weißer ist Jurist vom Verbraucherservice Bayern und er versucht es wenigstens alles unter Kontrolle zu haben. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber viele handeln dort so. Jeder hat es schon erlebt. Man hat vielleicht jemandem ein Foto geschickt, der danach gefragt hat und dann findet man es plötzlich auf irgendeiner Webseite wieder, vielleicht auch einer privaten, aber wirklich gefragt wurde man nicht, ob das ins Netz gestellt werden darf. Ist das in Ordnung?
Nee, natürlich nicht. Hat sich aber auch nichts geändert. Also auch da, es war noch nie in Ordnung, Fotos von jemandem zu machen und die irgendwo zu veröffentlichen. Früher hat man es halt in der Praxis nicht gemacht. Das Internet gibt uns halt diese Möglichkeiten. Jeder von uns hat das Recht am eigenen Bild. Und wenn jemand ein Foto von mir macht, muss er eigentlich bereits schon grundsätzlich mal fragen, ob er überhaupt ein Foto von mir machen darf, ob ich das möchte. Aber insbesondere, wenn es dann eben ins Netz stellen, ans Veröffentlichen geht, genauso wenig wie es an der Bushaltestelle aushängen darf, darf jemand ein Foto von mir ohne meine Einwilligung ein soziales Netzwerk ins Internet reinstellen.
Wie kann ich dieses Recht durchsetzen?
Ja, wenn Sie wissen, wer es war, ist es relativ einfach, weil dann können Sie denjenigen auf Unterlassung, also zumindest zunächst ist es mal einfach, weil Sie denjenigen auf Unterlassung in Anspruch nehmen können. Das heißt, Sie können im ersten Schritt vielleicht mal anrufen, schreiben, je nachdem, wie das Verhältnis, ob man den kennt oder nicht oder was da der Hintergrund ist, aber kann sagen, pass auf, das hast du zu unterlassen. In extremen Fällen kann man auch sagen, pass auf, unterschreib mir, dass du das künftig nicht mehr machst. Wenn doch, dann gibt es eine Vertragsstrafe. Problem eins ist, in vielen Fällen hat man halt oft nicht das Wissen oder kann nicht den Beweis führen, wer das denn tatsächlich ins Internet eingestellt hat. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, man weiß auch nicht einmal, ob derjenige, der es eingestellt hat, dann wirklich noch den Zugriff drauf hat. Wenn der, also jetzt mal, es hat inzwischen vielleicht schon jemand anderes kopiert. Das ist eben diese Problematik mit dem Internet, das, was mal drin ist, kriegt man unter Umständen nicht mehr raus.
Auf welche Rechte von anderen muss man denn achten, wenn man zum Beispiel selber eine Webseite baut und da auch Fotos draufstellen will?
Was in der Praxis sicher das Relevanteste ist, ist eben tatsächlich zum einen diese Persönlichkeitsrechte, dass man jetzt nicht Fotos von anderen Personen, die damit nicht einverstanden waren, hochlädt. Das andere sind die Urheberrechte, die uns in dem Bereich wieder problematisch werden. Ich darf nicht das Design zum Beispiel von einer anderen Homepage kopieren, das würde ich gegen das Urheberrecht im weitesten Sinne verstoßen. Ich darf aber auch keine Gedichte zum Beispiel, die ich auf irgendeiner Seite gefunden habe, einfach auf meine Seite kopieren, weil es so ein schönes Gedicht ist. Da hat derjenige...
Ja, findet man ganz oft.
Naja, passiert ganz, ganz oft und das wird abgemahnt und ich sag mal, früher war es völlig, war auch schon nicht zulässig, aber früher war es im Grunde in der Praxis egal. Jetzt hatte ich immer wieder mal so kleine Gemeinden ihre Pfarrbriefe dann ins Netz und in dem Moment wird es halt gefunden. Ich brauche ja als Rechteinhaber nur nach meinem Gedicht googeln und dann sehe ich schon, aha, die haben alle mein Gedicht ohne meine Erlaubnis verwendet. Schon kommt eine anwaltliche Abmahnung.
Also man muss da wirklich darauf achten, dass Bilder oder auch Texte gemeinfrei sind, wenn man die verwendet.
Gemeinfrei oder ich frage halt den Urheber. Ich frage, du, darf ich das Bild verwenden? Man kann ja auch Lizenzen erwerben, gibt es ja auch einen Markt dafür. Aber das Einfachste jetzt im kleinen Bereich ist, man schaut, wer ist der Urheber und frag nach.
Wir bleiben auch noch ein bisschen beim Thema Urheberrecht, nämlich im Zusammenhang mit File-Sharing und den Abmahnungen. Das ist unser nächstes Thema.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Im Internet alles unter Kontrolle. Oft gibt es keine Reaktionen auf das, was man im Internet tut. Und es gibt ja auch keine Warnschilder vor Illegalem, aber eine Art Strafzettel schon. Die Abmahnungen, die vielleicht ins Haus kommen. Dann mein Gesprächspartner im Studio ist Jurist Jochen Weißer vom Verbraucherservice Bayern. Beim Thema Abmahnungen, da steigt der Blutdruck schon so ein bisschen bei Ihnen. Was ist das Fiese daran?
Naja, die Abmahnungen, die beschäftigen uns halt seit Jahren. Also das ging so gefühlt 2008, 2009 irgendwann massiv los. Und es ist halt bis heute noch nicht so richtig die Lösung gefunden worden, das Problem, sag ich mal, so anzugehen, dass da mal Friede herrscht, sondern wir haben nach wie vor viele tausende Abmahnungen im Urheberrecht, also jetzt ganz konkret im File-Sharing-Bereich auch. Da ist im Moment immer noch kein Ende in Sicht.
Ja, weil Musik, Filme, Spiele, alles kann in so Tauschbörsen auch hochgeladen werden. Was ist das Illegale beim File-Sharing?
Vielleicht kurz erklärt, File-Sharing heißt, ich installiere mir im Grunde ein File-Sharing-Programm und mit diesem File-Sharing-Programm kann ich Musikstücke, Filme, im Grunde eigentlich egal, das können auch so, also Dateien aller Art sein. Ich lade mir diese Musikstücke aber nicht von irgendeinem Anbieter, von einem kommerziellen runter, sondern von einem, der eigentlich auch nichts anderes macht wie ich, der hat auch so ein File, von irgendeinem Privaten, der sich auch so ein File-Sharing-Programm runtergeladen hat und eben diese Dateien bei sich, ich sag mal, einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis gespeichert hat. Da geht es eigentlich schon los, dass viele das gar nicht umreißen. Also viele meinen, sie holen sich passiv, holen sich eben diese Lieder runter. Bereits das wäre eine Urheberrechtsverletzung, die aber in der Praxis nicht, sage ich mal, weit ins Gewicht fallen würde. Aber in dem Moment, wo ich mir das runtergeladen habe, so sind diese Programme einfach konzipiert, werde ich zum Anbieter und biete sozusagen dieses urheberrechtlich geschützte Musikstück oder das Filmwerk, jetzt drücke ich es wirklich böse aus, biete ich kostenlos weltweit jedem, der das Ding haben möchte, an. Und da ist die Rechteindustrie natürlich massiv dahinter, das zu unterbinden und hat jetzt gerade in Deutschland auch einen sehr effektiven Weg mit diesen Abmahnungen gefunden und lukrativen Weg, muss man auch sagen, das Ganze zu verfolgen. Und da stoßen wir, sage ich mal, auf zwei riesige Probleme. Die Rechteindustrie hat natürlich ein absolutes Recht, diese Urheberrechte zu schützen und zu wahren. Die haben Geld reingesteckt, ja, für die Produktion und wollen das natürlich verkaufen und nicht, dass die Leute das kostenlos untereinander teilen. Auf der anderen Seite wird es halt den Leuten so furchtbar einfach gemacht. Da steckt keine kriminelle Energie dahinter oder viele denken sich nicht einmal was dabei. In der Praxis, also aus meiner Erfahrung heraus, sind es ganz oft die Kinder, die 14-, 15-, 16-Jährigen, die damit groß geworden sind, dass das Internet alles verfügbar hat, dass es kostenlos ist, werde ich auch immer wieder gefragt, warum haben denn diese File-Sharing-Programme keinen Warnhinweis, dass man da jetzt was Verbotenes macht? Naja, weil jeder, der ein File-Sharing-Programm programmiert, das ist ja keine Firma, die irgendwelchen Gesetzen unterliegt, also das kann ja jeder machen im Grunde. Da fehlt es unheimlich stark an der Möglichkeit, überhaupt zu erkennen, dass ich da jetzt was Verbotenes mache. Die meisten meinen immer, sie haben was Illegales downgeloadet, dass es um den Upload geht, begreifen viele gar nicht erstmal. Und dann sind sie auf einmal mit einer Forderung dieses Rechteinhabers im Bereich von 5, 6, 700, 900 Euro, 1000 irgendwas Euro teilweise konfrontiert. Und man hat dann jemanden da sitzen, der sagt, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann sagt unser Bundesgerichtshof, naja, man muss seine Kinder darüber belehren. Also ganz wichtig für alle, die zuhören, ja, man muss seine Kinder aufpassen, belehren und ihnen dieses File-Sharing verbieten. Also eine der Voraussetzungen, um später dann gegebenenfalls aus der eigenen Haftung rauszukommen. Man muss vorher seine Kinder belehrt haben. Und ich frage mich seit Jahren, also ich habe seit Jahren die Leute da, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was File-Sharing ist. Hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein klein wenig geändert, aber ich sehe es immer noch, dass Leute dann da sitzen und sagen, also das erste Mal, wie ich diese Abmahnung auf dem Tisch habe ich das erste Mal von File-Sharing gehört.
Mhm. Und diese Abmahnungen sind legal und berechtigt?
Natürlich sind diese Abmahnungen grundsätzlich erstmal berechtigt im Sinne von, da sind Rechte verletzt worden und dann gibt es einen Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch, die Kosten der Rechtsverfolgung müssen von den Betroffenen bezahlt werden. Ob dann im Einzelfall tatsächlich gehaftet wird, ist natürlich ganz was anderes, weil wenn ich tatsächlich alles richtig gemacht habe, wenn ich meine Kinder belehrt habe oder wenn ich vielleicht auch gar nicht selber war, weil irgendein Bekannter im WLAN war und der das war, also da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man aus so einer Geschichte, sage ich jetzt mal, wieder rauskommt. Aber das ist dann einfach Einzelfallfrage. Also das ist ganz unterschiedlich.
Da gibt es ja auch sehr widersprüchliche Urteile immer noch dazu, je nach Fall. Wie kann man denn sich wirklich davor schützen, dass man überhaupt da reingerät?
Inzwischen ist das Bild da schon ein bisschen klarer geworden. Leider nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist schon, ja, den Verbrauchern wird schon eine sehr, die müssen relativ viel erklären, wie es zu diesem File-Sharing gekommen ist. Die können sich nicht darauf zurückziehen und sagen, ich weiß nicht, wie man sich davor schützen kann. Am einfachsten ist es, diese File-Sharing-Programme generell zu meiden. Alles, was urheberrechtlich geschützt ist, darf ich halt nicht teilen oder sharen.
Das heißt, man müsste dann seinen Kindern sagen oder mit denen besprechen, wenn man merkt, die hören einfach gerne Musik im Netz, so ein Bewusstsein dafür auch schärfen, dass das halt etwas ist, was es nicht kostenlos gibt und dann halt überlegen, was man vielleicht da abonnieren kann oder wie man es machen kann.
Wobei früher das klassische File-Sharing gegenüber den Desktop-PC, inzwischen gibt's diverse Anwendungen auch über die Smartphones, bei denen man erstmal gar nicht merkt, dass man jetzt in so einem File-Sharing-Netzwerk drin ist. Da wird aus meiner Sicht von den Eltern schon sehr viel verlangt.
Aber wenn tatsächlich so eine Abmahnung ankommt, die muss man ernst nehmen.
Ja, also ganz grundsätzlich ernst nehmen. Es kommt schon mit echter Post. Also das ist mal so das eine. Und muss man auch sagen, im Grunde eine Sache ist, die man ohne einen Anwalt eigentlich auch nicht alleine lösen kann. Es trifft schon zu, dass bei weitem nicht alles eingeklagt wird, was abgemahnt wird. Aber ich würde mich auch nicht auf diese pauschale Aussage im Internet verlassen. Da passiert schon nichts. So ist es nämlich auch nicht.
Also darauf kann man sich nicht verlassen. Ja, Abmahnungen, doch so eine Art moderne Strafzettel der Internetwelt, die man ernst nehmen sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Im Internet alles unter Kontrolle. Natürlich versucht auch der Gesetzgeber, negative Entwicklungen im Netz zu bremsen. Zum Beispiel gegen Mobbing und falsche Behauptungen auf sozialen Plattformen. Darüber spreche ich gleich mit dem Experten Jochen Weißer in der zweiten Stunde von Einfach Leben. Was bringt das neue Gesetz dazu? Außerdem geht's um Apps, in denen man Daten preisgibt, und um den Schutz von Kindern. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wo ist Klaus?
Hier.
Beunruhigende Geräusche aus dem Kinderzimmer, Töne aus einem Video der ClickSafe-Kampagne zum Safer Internet Day. Da steht dann ein echter Kampfroboter vor der Tür und fragt nach dem Sohn. Sicherheit im Netz, für Eltern ist das Teil ihrer Erziehungsaufgabe geworden. Und auch der Gesetzgeber beschäftigt sich verstärkt damit. Ich bin Gabi Hafner und mein Studiogast, der Jurist und Verbraucherschützer Jochen Weißer, will Sie auf ein paar neue Spuren bringen, wo man auf Sicherheit im Netz achten muss. Gleich geht's um das neue Gesetz. Im Internet alles unter Kontrolle. Mein Studiogast Jochen Weißer ist Jurist vom Verbraucherservice Bayern und er versucht es wenigstens alles unter Kontrolle zu haben. Soziale Medien, die können ja wirklich wehtun. Das spürt man sehr schnell, wenn dort falsche Behauptungen über einen selber auftauchen, Beleidigungen vielleicht sogar. Und dagegen gibt es seit 1. Januar ein Gesetz, das hoch umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Herr Weißer, hat es Ihrer Meinung nach die Kraft, etwas zu verändern?
Also es hat schon was verändert. Es hat eine Riesendiskussion ausgelöst. Und allein diese Debatte ist grundsätzlich mal wertvoll. Ganz spannend jetzt anzusehen, was so die nächsten Wochen, Monate passieren wird.
Genau, das sagt ja auch der Gesetzgeber inzwischen, dass man eben dieses Gesetz sehr genau anschauen wird im Sommer und evaluieren wird, ob es wirkt. Es zielt ja eigentlich darauf ab, eben Hasskriminalität, strafbare falsche Nachrichten und andere strafbare Inhalte eben durch die Betreiber von sozialen Plattformen relativ schnell löschen zu lassen. Dass es, glaube ich, nötig war, so da Maßnahmen zu ergreifen, ist wahrscheinlich wenig umstritten. Was ist es, was jetzt diese Diskussion so anfacht?
Ja, ich glaube schon auch die Maßnahme an sich. Also im Grunde ist es erstmal ja nichts Neues. Strafbares Verhalten, ob ich jetzt jemanden beleidige und dem das ins Gesicht sage oder ob ich jemanden beleidige und das ins Netz stelle, das war schon immer verboten. Das ist jetzt, da hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz überhaupt nichts Neues geschaffen. Und ich hatte auch schon immer das Recht und die Möglichkeit, grundsätzlich mal dagegen vorzugehen. Nur haben es uns diese sozialen Medien natürlich unheimlich schwer gemacht, weil ich da den Urheber einfach nicht mehr ausfindig machen kann. Ja, den einzigen Ansprechpartner, den ich habe, ist das soziale Netzwerk, das mir diese Informationen nicht gibt, sie vielleicht sogar selber nicht hat, weil die haben ja auch nicht, ich habe zwar theoretisch eine Klarnamenpflicht bei Facebook, aber dann haben die ist natürlich, steht auch nur auf dem Papier. Und zum anderen muss das ja alles nicht stimmen, was da angegeben ist. Das heißt, ich habe im Grunde als Betroffener keine Möglichkeit, gegen den Urheber irgendwo vorzugehen. Und gegen Facebook vorzugehen ist, sagen wir mal, für den normalen Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn ich Facebook anschreibe und sage, bitte nehmt das raus, dann passiert das zumindest in sehr vielen Fällen nicht. Die haben so ihre ganz eigenen Kriterien, was sie löschen und was sie nicht löschen, und lassen sich, oder zumindest was die Vergangenheit angeht, haben sich da also auch nicht sehr reinreden lassen. Und das Ganze auf dem Gerichtsweg gegen Facebook durchzustreiten, ist natürlich für den normalen Menschen ein Wahnsinn. Und daher stammt, sage ich jetzt mal, letztendlich diese Idee des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass man dann eben diesen Betreiber etwas anders in die Pflicht nimmt. Und die ist natürlich verfassungsrechtlich, sagen wir, ist es schon etwas schwierig, das wasserdicht zu machen. Da wird eben momentan gerade darüber gestritten, das ist eben dieser Kritikpunkt, kann es sein, dass ein Betreiber, eine Plattform wie Facebook jetzt auf einmal entscheiden muss, was ist rechtswidrig, was ist nicht rechtswidrig, dann kriegen die Bußgeld, wenn sie irgendwas vermehrt nicht löschen, führt das vielleicht dazu, dass dann eben auch Sachen, die unkritisch sind oder die noch unter die Meinungsfreiheit fallen, dass die dann eben vorsichtshalber auch gelöscht werden. Das ist die Befürchtung, die dahinter steht, die auch absolut berechtigt ist, muss man sagen. Manchmal wird die Debatte aber extrem emotional geführt, weil man darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht ganz vergessen, dass Facebook schon immer gelöscht hat, was sie wollen. Da gibt es ja diese blöde Nippeldiskussion, dass man sagt, okay, immer wenn Brüste zu sehen sind, wird es gelöscht und wenn Beleidigungen zu sehen sind, bleibt aber, also sprich, Facebook hat schon immer ganz eigene Überlegungen gehabt, was Meinungsfreiheit angeht. Und von daher finde ich es vom Grundsatz her eigentlich nicht verkehrt, wenn man sagt, liebe Firma Facebook, was ihr unter Meinungsfreiheit versteht, das ist nicht das, was unsere Rechtslage hier ist. Ob also man es so gestalten muss, wie es jetzt passiert ist, oder ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, das wird sicher in den nächsten Monaten noch ausgelotet werden.
Ja, muss man vielleicht sagen, dass da auch der Gesetzgeber erstmal Erfahrungen sammeln muss, wie solche Regelungen im Internet aussehen können, weil ja einfach immer das weltweite Netz, dieses grenzenlose und eben nationale Gesetzgebungen da so ein bisschen zusammenprallen. Finden Sie es grundsätzlich wichtig, dass es mehr gesetzliche Regelungen für Internet- und Online-Kommunikation gibt? Ist da mehr notwendig?
Eigentlich kann man, was so das Rechtliche angeht, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen sagen, nein, wir haben eigentlich einen ganz tollen Rechtsrahmen und kann das, was wir aus der analogen Welt kennen, in ganz vielen Fällen sogar unverändert ins Internet übertragen und sagen, ja, das wenden wir einfach aus Internet genauso an. Da sind wir Juristen schon ganz flexibel und können auch mit alten Regelungen, die, sage ich mal, so ein paar Grundsätze abdecken, auch im Netz ganz gut arbeiten. Das Problem ist in ganz vielen Fällen weniger die Gesetze, die bestimmte Regeln festlegen, sondern das Problem sind ganz oft die Durchsetzung dieser Rechte. Genau das zeigt ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es war schon immer rechtswidrig, Leute zu beleidigen und das konnte immer unterbunden werden und wenn mir jemand das Face-to-Face sagt, habe ich überhaupt gar kein Problem, das zu unterbinden. Im Internet ist das Recht das Gleiche. Und da brauche ich erstmal nichts Neues, aber ich stehe vor der Situation, ich kann es halt einfach nicht durchsetzen. Und da ist der Gesetzgeber tatsächlich gefordert. Ich würde sagen, es ist gut gemeint auf jeden Fall. Die Idee, die dahinter steckt, ist schon die richtige. Aber bei der Umsetzung, da bin ich sofort mit dabei, die kann natürlich kritisiert werden.
Die soll ja überprüft werden und ja, vielleicht wird man sich da einfach noch ein bisschen herantasten an das, was dann wirklich funktioniert. Bei uns im Gespräch ist der nächste Punkt die kleinen nützlichen Dienstleister, die an unsere virtuelle Tür klopfen in Form von Apps. Unser Thema: Alles unter Kontrolle im Internet mit Jochen Weiser, Jurist vom Verbraucherservice Bayern. Ja, wo verstrickt man sich im Netz auch mal in eine Falle? Vieles, was sich im Netz findet, ist ja dazu da, Geld damit zu verdienen oder eben Daten zu sammeln, die man zu Geld machen kann. Und da werden viele kleine Fangnetze auch ausgeworfen nach den Nutzern in Form von Apps. Was wird da so alles versucht?
Apps sind viele, viele nützliche, mehr oder weniger nützliche kleine Programme. Was wird versucht? Ich würde es im Wesentlichen auf zwei, vielleicht auf drei Gebiete mal beschränken. Das eine sind jetzt, das kann man vielleicht recht schnell abhandeln, sind wirklich diese kriminellen Geschichten, womit Apps versucht wird, Schadsoftware auf das eigene Handy mit drauf zu laden, um entweder Informationen abzugreifen oder eben das Handy, das Smartphone zu infiltrieren. Das ist dann eigentlich gar nicht, hat dann eigentlich mit der App direkt nichts zu tun, sondern es ist halt einer der vielen Versuche, ein Virus, ein Trojaner oder sowas auf dem Gerät aufzuspielen. Also es gibt ja das sichere Smartphone Teil eines Botnetzes, wird, dass Informationen ausgelesen werden können und sie später damit erpresst oder was weiß ich. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, aber das ist kein app-spezifisches Problem, aber es läuft auch über diese Apps. Und ansonsten habe ich zum einen Apps, die eben doch deutlich mehr Informationen sammeln, als für den Betrieb der App benötigt wird, die diese Informationen an den Hersteller dieser App letztlich senden und man oft eben auch nicht so recht weiß, was passiert dann mit diesen Daten, die da abgegriffen wurden. Das ist so der eine Teil.
Sind das Apps aus ganz verschiedenen, die ganz verschieden daherkommen können? Ja, oder ist es eher so ein bestimmter Bereich?
Das kann im Grunde aus allen Bereichen sein. Kritisch sind natürlich die Apps, die besonders viele Daten auch benötigen. Also wenn Sie jetzt irgendein Spiel haben, Man kann natürlich immer schauen, wenn man das Spiel oder das Programm installiert, welche Berechtigungen benötigt das Ding. Wenn das dann Berechtigung, Zugriff auf ihre Kontakte benötigt, ist schon mal etwas merkwürdig.
Da freuen sich die Freunde auch nicht so drüber.
Da würde ich dann aufpassen. Ja, klar, also es gibt aber dann eben auch Apps, die wirklich aktiv Daten auch von ihnen einfordern. So diese Fitnessarmbänder kennt man ja, oder die Fitness-Apps, wo sie ja selber noch sehr viel Daten auch dort preisgeben, wie viel sie wiegen, was sie gegessen haben, was sie Sport gemacht haben, wann sie wo Sport gemacht haben. Das sind natürlich Daten, die auch sinnvoll genutzt werden können innerhalb dieser App für sie, regelmäßig, aber nicht innerhalb dieser App verarbeitet werden, sondern eben außerhalb beim Anbieter verarbeitet werden. Und auch da wissen sie es natürlich nicht, was passiert mit den Daten.
Also kann man keinen Riegel vorschieben?
Ja, es ist eher erstmal sogar ein technisches Problem, weil die Daten sind einfach nicht mehr bei ihnen. Den Zugriff hat erstmal jemand anderes, nämlich der Anbieter. Und wenn der sich jetzt an die Datenschutzvorschriften hält und sie die Datenschutzerklärung gelesen haben und da auch drin steht, wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter, dann ist ja alles wunderbar. Aber wenn da drin steht, wir geben die Daten nicht an Dritte weiter und der Hersteller das trotzdem macht, stellen sie es ja erstmal nicht fest und können es halt auch nur ganz schwer selber überprüfen. Und noch schlimmer natürlich, wenn in den Datenschutzerklärungen schon drin steht, wir geben die Daten überall hin weiter und sie das abhacken und sagen, okay, ist mir wurscht, dann ist natürlich auch da alles weg.
Und gibt's da keine Regelungen dafür, was App-Anbieter mit Daten, die sie im Zusammenhang mit dieser Anwendung bekommen vom Verbraucher, was sie damit machen dürfen? Gibt es da keine Beschränkung?
Doch schon. Also darum hatte ich jetzt gesagt, es ist vor allem auch eben so ein bisschen ein technisches Problem. Die Daten sind erstmal woanders. Selbst wenn sich der sogar an alle Vorschriften hält, dann wird der gehackt und dann sind die Daten auch woanders. Also selbst bei einem seriösen Anbieter, der vielleicht seine Dateninfrastruktur nicht sichert, der wird dann zwar selber Opfer sozusagen eines Hacking-Angriffs, aber dann sind ihre Daten auch weg. Also es ist ein technisches Problem erstmal, dass ab da, wo diese Daten im Netz sind, sie nie die hundertprozentige Sicherheit haben, dass das nicht irgendwo anders landet. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass wir einen Datenschutz haben, dass grundsätzlich sie immer einwilligen müssen, wenn ihre Daten irgendwo hin sollen. Und auch gerade mit der Datenschutzgrundverordnung wird das Ganze jetzt nochmal etwas mehr in den Fokus gerückt werden. Gerade ihre Einwilligung, die Informationen, zu welchen Zwecken ihre Daten verarbeitet werden sollen, auch die Auskunftsrechte, die sie haben, also das wird schon alles verstärkt. Aber ja, lesen Sie mal eine Datenschutzbestimmung durch. Wer macht das?
Das macht keinen Spaß.
Und solche Einwilligungen sind halt auch mal schnell erklärt und vergessen. Und dann gibt man, was weiß ich, am Anfang bei irgendeiner App die Einwilligung, wenn man sich sagt, ich probiere es mal nur aus und gebe vielleicht sogar nur irgendwelche Fantasiedaten ein, um mal die App auszuprobieren, und dann bleibt man irgendwann hängen und die Einwilligung ist halt schon vor Monaten erteilt worden.
Ja, die meisten Apps kommen ganz hilfreich und praktisch daher, aber man sollte sie doch mit gesundem Menschenverstand prüfen und nochmal abwägen, wo man seine Daten hingibt. Und es gibt auch Apps, die können einem regelrecht das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist unser nächstes Thema.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Im Internet alles unter Kontrolle. Im Studio ist Jochen Weiser vom Verbraucherservice Bayern. Kann man denn über Apps auch regelrecht Geld verlieren, verzocken?
Ja, richtig viel sogar. Es gibt ja verschiedene Arten von Apps oder bestimmte verschiedene Arten, wie man eine App bezahlt. Beziehungsweise wenn man vielleicht sogar in die Zeit zurückgeht und so schaut, wie ist das losgegangen mit Computerprogrammen, Computerspielen natürlich hauptsächlich. Naja, die hat man halt bezahlt und dann hat man es gehabt. Da hat man seine 20, 30, vielleicht sogar 70 Euro bezahlt und dann hat man sein Spiel gehabt. Dann sind irgendwann so diese Bezahlmodelle aufgekommen, dass man ein Abo abschließt, dann zahlt man halt monatlich seine 20 Euro. Da kommen dann natürlich über die lange Sicht gesehen schon ganz andere Beträge zusammen. Aber auch da hat man natürlich eine Obergrenze. Dann habe ich im Monat 20 Euro, was mich das Ding kostet, und kann man machen, kann man nicht machen. Gerade jetzt in diesem Spiele-App-Bereich haben sich aber ganz andere Bezahlmodelle durchgesetzt. Die werden erstmal kostenlos angeboten. Das sind dann oft so Spielchen, wo man ganz klein anfängt und dann immer größer, immer besser wird, immer stärker wird, auch im Wettbewerb mit anderen. Und es geht am Anfang richtig schnell, muss man auch nichts zahlen. Man kommt gut vorwärts und auf einmal merkt man, es wird immer schwieriger, vorwärts zu kommen. Man kommt immer langsamer vorwärts. Man kann seine fünfte Burg oder was weiß ich sein super Eisen, Metall, sonst was Schwert, kann man, es dauert dann auch ganz lang, die zu entwickeln, und man schafft es fast nicht mehr, aber dann kommt das tolle Angebot, ja, wenn sie sich Diamanten kaufen oder irgendeine virtuelle Währung kaufen, dann können sie innerhalb des Spiels von dieser virtuellen Währung sich dann eben schneller verbessern. Und diese Angebote sind unheimlich clever verwoben in die Spielearchitektur, sage ich jetzt mal, dass es mit ganz kleinen Beträgen anfängt, die man benötigt, um dann doch wieder einen ordentlichen Entwicklungssprung innerhalb des Spieles zu machen. Und diese Beträge, die benötigt werden, werden aber im weiteren Spielverlauf immer größer. Es ist eher so eine Suchtgeschichte. Man fängt erstmal mit so einem kleinen Einstieg an und gibt erstmal so ein, zwei Schluck. Und später wird es dann immer mehr und man braucht eine immer größere Dosis, um denselben Effekt zu erwirken. Also wenn ich am Anfang, was weiß ich, meine zwei Burgen bauen kann für einen Euro, dann brauche ich später für die späteren Burgen, die dann irgendwie kommen, brauche ich dann deutlich mehr Geld. Und ich habe jetzt erst vor kurzem den Fall gehabt, da hat halt der Neunjährige dummerweise dann auch über die Kreditkarte der Eltern 1000 Euro ausgegeben für so ein Spiel, und das innerhalb von einer Viertelstunde. Der hat sich halt einfach diese Diamanten gekauft bis zum geht nicht mehr, und dann ist natürlich der Schaden da, und da sind die Mehrzahl der Leute, die das spielen, die geben kein Geld dafür aus. Das ist also so durchaus mit einkalkuliert. Und dann gibt es ein paar wenige, die da eben unheimlich viel Geld rein investieren. Also da kann man auch nur immer wieder darauf hinweisen, auf jeden Fall diese Zahlung absichern durch ein Passwort, nicht einfach mit Klick, dass man nicht einfach mit dem Klick irgendwas kauft, sondern dass immer noch eine Passwortabfrage davor kommt. Also das ist der Tipp für die Eltern, diejenigen, die natürlich diese Spiele spielen und da jede Menge Geld investieren. Die machen es natürlich dann auch ganz bewusst und merken dann irgendwann mal, wie viel Geld da letztlich hängen geblieben ist. Und steht auch in keiner Relation, sage ich mal, zum Wert des Spieles. Wenn ich mir anschaue, wie aufwendig viele, viele große Spiele eigentlich produziert werden, und die kosten dann einmalig 50, 60, 70 Euro. Und dass man dann auch für so ein kleines Smartphone-Spielchen, das eigentlich nicht wirklich eine Riesenentwicklung dahinter steckt, dass da dann Tausende von Euro anfallen können, das fasziniert mich immer wieder.
Also irgendwo doch ein raffiniertes Modell. Ja, und wir haben jetzt schon mit dem Beispiel gehört, dass natürlich Kinder und Internet ein wichtiges Thema sind, auf das Eltern schauen müssen. Zum Ende des Gesprächs wollen wir mal genauer da drauf schauen. Und Jochen Weißer wird auch noch ein paar konkrete Tipps geben.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Hafner.
Martin Vorstand steigt aus seinem Auto. Noch bevor sich die Tür öffnet, hört er sein Kind schreien.
»Seit wann ist meine Frau zu Hause?«, fragt er.
»Seit 10 Minuten, Martin«, sagt die intelligente Tür.
»Seit wann schreit das Kind?«
»Seit 10 Minuten«, Martin schüttelt den Kopf.
»Meine Güte, Denise«, sagt der Kopf schüttelnd, »benutz doch die App.«
Am letzten Wochenende ist Martin mit seiner Tochter extra beim Arzt gewesen und hat ihr einen Hormonchip einpflanzen lassen. Er zieht sein Quality-Pad aus der Tasche, wählt die Kleiner-Helfer-App und drückt auf Beruhigen. Der Chip schüttet eine gute Portion Progesteron aus und die dreijährige Göre verstummt bald darauf.
Ja, eine technisch hochentwickelte, aber doch ziemlich rüde Art, ein Kind zu beruhigen. Ausgedacht von Marc-Uwe Kling für sein Zukunftsbuch Quality Land. Heute schon ein Thema sind Kinder und Internet, denn schon die Kleinsten sind fasziniert von den leuchtenden Geräten der Eltern. Ich bin Gabi Hafner und gleich frage ich den Verbraucherberater und Internet-Experten Jochen Weißer, wie er als Vater mit der Online-Welt umgeht. Im Internet alles unter Kontrolle. Ja, die mobilen Geräte der Eltern, die üben eine große Faszination aus, schon auf kleine Kinder. Da gibt es dann zum Beispiel Mama-iPad und Papa-iPad. Und 6-Jährige, die können kaum schreiben. Da sehen sie den Eltern beim Einloggen zu und notieren das Passwort in Spiegelschrift und können dann selber auf die Filmplattform oder erzählen dann der Mama, ach Mama, schau mal, wir könnten uns da einen Film anschauen. Ich weiß, wie der Papa sich da immer einloggt. Internet und Kinder, Herr Weißer, als Jurist und Verbraucherberater, was muss an Schutzvorrichtungen sein?
Das muss im Grunde, man wird es nicht anders machen können, jede Familie selber für sich entscheiden, weil es von ganz vielen Faktoren abhängt. Jede Schutzvorrichtung ist zumindest im Regelfall ja auch irgendeine Art Kontrolle. Das macht auch jede Familie anders. Wie weit will ich mein Kind kontrollieren? Wie weit traue ich ihm schon zu, selbstständig im Internet was zu machen, ohne dass ich vielleicht immer den Blick drauf habe? Auch abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder jeweils ausdiskutiert werden. Also ich habe bei uns daheim, ich habe jetzt mal so ein Programmchen bei mir auf dem Smartphone installiert und auf dem meiner Tochter, dass ich sehen kann, wie lang sie sozusagen online ist, und wenn sie länger als die voreingestellte Zeit online ist, dann blinkt bei ihr so ein Warnding auf. Achtung, du bist jetzt schon länger als du darfst, und ich kriege dann auch die Meldung, und das haben wir nach einer Woche wieder gelöscht, weil das für mich einfach viel zu viel Kontrolle war. Ich schaue jetzt doch lieber öfter mal über die Schulter, was machst du denn gerade, wie lange bist du denn schon dran, und mach das lieber im Gespräch. Aber wenn andere sagen, nö, das ist doch eine tolle Lösung, wenn dann nach einer Stunde das Warnding aufgeht, dann ist das für mich jetzt, sage ich mal, genauso vertretbar. Und es muss halt was sein, womit man leben kann. Diese Diskussion gibt es in allen Bereichen. Es gibt diese GPS-Tracker für die Kinder, wo man sagen kann, ja gut, dann weiß ich immer, wo mein Kind ist. Mache ich vielleicht bei einem 7-Jährigen, bei einem 8-Jährigen noch, ein 16-Jähriger wird ihnen was husten. Wenn er dann so einen GPS-Tracker mit sich rumtragen muss, dann ist immer die Frage, wie viel Kontrolle will ich, wie viel Sicherheit brauche ich, wie viel Vertrauen kann ich dann in mein Kind schon reinstecken. Und ich habe, mein Rekord war ein 4-Jähriger, der hat ein Auto bei eBay gekauft, hat keiner mit gerechnet.
War es ein günstiger Kauf?
Nee, das auch nicht. Das war halt noch offen, und der ist auf den tollen grünen Button jetzt kaufen gegangen, weil er das schon mal vielleicht gesehen hat oder auch weil er den Button so toll fand. Und man muss immer gucken, was können meine Kinder schon, wo muss ich sie schützen und wo kann ich auch mit Aufklärung und ein bisschen Medienkompetenz, die ich ihnen einfach beibringen muss in der heutigen Zeit, wie kann ich ihnen da das Ganze unterstützen? Denn ich kann sie ja auch nicht vor allem abschotten, weil irgendwann...
Sie müssen tatsächlich damit klarkommen. Und wahrscheinlich lernen sie natürlich auch viel von dem Verhalten der Eltern im Internet und am Smartphone, schon allein mal, was die Zeit und die Aufmerksamkeitsspannen betrifft. Und da ist wahrscheinlich eher der Punkt, dass viele Erwachsene sich dessen gar nicht mehr bewusst sind, wie viel Aufmerksamkeit uns das eigentlich wegzieht.
Da kann sich jeder, ich inklusive, an die eigene Nase fassen, wenn man sich das überlegt. Wir leben mit dieser Technik gerade mal seit 10 Jahren und haben das schon so verinnerlicht. Unsere Kinder sehen uns damit ständig rumlaufen und die kennen es gar nicht mehr anders. Ja.
Aber es gibt ja auch so richtig handfeste Techniken, die tatsächlich auch nochmal das Internet, sage ich mal, zusätzlich in die Familie holen. Zum Beispiel elektronisches Spielzeug, das direkt mit dem Internet verbunden ist.
Ja, auch da gibt es, sage ich mal, solche und solche. Muss man sich auch über jedes Spielzeug selber unterhalten. Also es gibt ganz viele WLAN-fähige Geräte inzwischen, auch Spielzeug eben. Wir haben da jetzt so ein Brettspiel, witzigerweise, was man mit dem Smartphone spielen kann. Wo dann auch sozusagen das Virtuelle mit dem handfesten Brettspiel auch irgendwo miteinander verwoben wird. Und das würde ich jetzt nicht von vornherein verurteilen oder so. Auch da muss man sich halt anschauen, was ist es. Kritisch wird es immer da, wenn irgendwelche Daten, Sprachnachrichten und sowas irgendwo hinlanden. In der Diskussion waren ja diese Puppen, die dann im Kinderzimmer zuhören und sozusagen das, was die Kinder ihrer Puppe erzählen, dann auf irgendeinen Server speichern, und wo dann diese Daten verarbeitet werden und die Puppe vielleicht sogar Antworten gibt und da dann das Kind schon irgendwo beeinflusst. Das sind natürlich No-Gos. Also da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Woanders gibt es dann Spiele, die durchaus ja auch Spaß machen können, lehrreich, sinnvoll sein können.
Also auch da sind wir engstens vernetzt mit dem Internet, und man muss sich die Schritte einfach selber überlegen. Ja, wir wollen zum Schluss noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Alles unter Kontrolle im Internet ist unser Thema. Experte im Studio Jochen Weiser, Jurist und Berater beim Verbraucherservice Bayern. Wir haben jetzt über viele Felder gesprochen, wo man sich aufmerksam und vielleicht etwas aufmerksamer, als man das im Alltag immer so tut, im Netz bewegen sollte. Vom Einkaufen über das Hoch- und Runterladen von Files bis hin eben zum Spielen. Wenn Sie so 10 Gebote aufstellen sollten zum Umgang im Netz, was stünde da ganz oben für Sie?
Ganz oben steht, den gesunden Menschenverstand einsetzen. Ist zwar unheimlich pauschal, aber bei jedem Schritt, den man macht, insbesondere wenn man eben irgendwelche Daten oder so von sich preisgibt oder eingibt oder sich eine App installiert, die irgendwelche Daten erfasst, kann man sich natürlich schon mal überlegen, muss das sein, brauche ich es, kann ich vielleicht auch gerade in sozialen Netzwerken, wenn ich irgendwelche Daten einstelle, die sind halt dann dort. Aber gut, das ist natürlich auch schon ein alter Tipp inzwischen. Was uns, denke ich, in den nächsten Jahren vermehrt beschäftigen wird, ist schon die Sicherheit im Internet. Gar nicht jetzt der Datenschutz direkt, sondern überhaupt die Sicherheit von unseren Geräten. Wir haben jetzt, ist vor 2 Wochen durch die Presse gegangen, die Prozessoren der Hersteller sind unsicher. Also sogar auf Hardware-Ebene haben wir Sicherheitslücken in unseren Geräten drin. Und die cyberkriminelle Industrie, die ist gigantisch groß, haben wir erst jetzt auf einer Fortbildung uns wieder anhören dürfen. Und da ist es, also diese Sicherheitsproblematik wird uns in den nächsten Jahren, denke ich, ganz stark beschäftigen. Und daneben oder damit einhergehend auch irgendwo der Datenschutz, das sind sicher 2 ganz große Themen.
Was sind die Geschäftsmodelle der Cyberkriminellen? Was können die dann anfangen mit solchen Sicherheitslücken? Woraus können die ihren Gewinn ziehen?
Naja, letztendlich das, was im kriminellen Bereich schon immer das Ziel war, man will Geld verdienen. Das ist natürlich das Ziel und das geht damit los, mit diesen, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, diese Ransomware, die ihre Rechner verschlüsselt und dann nur gegen ein Lösegeld den Rechner wieder entschlüsselt. Es gibt andere Programme, die greifen halt die Daten auf ihrem Rechner, auf ihrem Smartphone ab und damit kann man sie wunderbar erpressen, wenn man weiß, was sie im letzten halben Jahr gemacht haben, wer sie sind, wer ihre Freunde, wer ihre Bekannten sind, welche Fotos sie auf ihrem Rechner haben und naja, dann wird halt mal ihre Galerie an einen Arbeitgeber geschickt oder an irgendwelche Bekannte, die vielleicht genau diese Bilder nicht sehen sollten. Zumindest wird ihnen das angedroht und naja, aber gegen ein paar Bitcoin oder andere möglichst anonyme Zahlungsmittel, Bitcoin ist ja nicht wirklich anonym, wird ihnen dann eben Geld abgepresst. Das sind so diese Geschichten.
Sind das Szenarien oder gibt es solche Fälle schon?
Die gibt's. Das ist keine Zukunftsvision oder Horrorvision, sondern diese Fälle gibt's. Ich würde jetzt nicht in Panik verfallen. Dafür ist es dann vielleicht, das ist nie eine gute Idee. Aber es gibt Menschen, die werden erpresst, Firmen, die erpresst werden. Also das hat man schon eher auf dem Schirm, das hat man schon ein paar Mal gelesen, gehört, dass irgendeine Firma erpresst wird. Firmen haben ganz massiv zu kämpfen mit Kriminellen, die sich über diese Firmen im Internet schlau gemacht haben. Also ist bloß auch, um ein Beispiel zu nennen, die Kreativität ist ja da unerschöpflich. Mhm. Die rufen bei der Firma an, kennen die Mitarbeiter, kennen die Positionen der Mitarbeiter oder rufen nicht an, sondern schreiben eine E-Mail und schaffen es, einen Mitarbeiter davon zu überzeugen, der in der Buchhaltung arbeitet, einen Riesenbetrag ins Nirvana zu überweisen, indem sie ihm vorgaukeln, diese E-Mail kommt vom Chef und auf unheimlich geschickte und clevere Art und Weise eben dann hier Zahlungen veranlassen. Also letztlich auch nichts anderes wie das, was die privaten Anwender teilweise in ihren Phishing- oder Spam-Mails bekommen, wo der Betrüger ihnen ankündigt, dass sie ein Riesenerbe in England irgendwo auf sie wartet und sie müssen nur 200 Euro Transaktionskosten überweisen und dann kriegen sie das Riesenerbe. Also solche Geschichten und die gibt es natürlich im Firmenbereich und da geht es um ganz andere Summen genauso. Und da ist die Branche unheimlich kreativ und lässt sich ganz viel einfallen. Und da sind wir halt gefordert, es geht ja nicht anders, vorsichtig zu sein.
Genau, und gesunder Menschenverstand, was Sie vorher schon gesagt haben. Ja, das sind immer neue Herausforderungen an unsere Wachsamkeit im Netz und wo es immer die neuesten Informationen und Beratung gibt, dazu gleich noch ein paar Tipps. Im Internet alles unter Kontrolle. Der Titel unserer Sendung ist angelehnt an das Motto des Safer Internet Day, ein Aktionstag, zu dem die EU für heute aufruft. Diesmal im Mittelpunkt die Frage, wie selbstbestimmt Jugendliche mit dem Internet umgehen. Mehr Informationen dazu und zu ganz vielen anderen Themen rund um Internet auf der Seite clicksafe.de. Mein Gesprächspartner im Studio, Jochen Weiser, der klickt sich auch kreuz und quer durchs Netz. Haben Sie auch eine Empfehlung, wo man wirklich gute Tipps findet, die so auf immer auch auf den neueren Stand bringen? Denn das ist ja alles sehr dynamisch, da verändert sich ja auch immer viel.
Ja, also Informationen gibt es natürlich immer bei uns auch, beim Verbraucherservice Bayern, sowohl auf der Internetseite, da sind wir natürlich von den Themen her noch viel breiter aufgestellt, aber natürlich auch immer in der persönlichen Beratung kann man sich jederzeit an uns wenden, aber auch so Sachen, so Seiten wie clicksafe.de, Sie haben es gerade erwähnt, ist eine sehr gute Anlaufstelle.
Vielen Dank fürs Hiersein, Herr Weiser, und für Ihr Wissen. Danke sehr.
Danke.
Direkte Beratung also für Ihre konkreten Fragen, Ihr Problem über den Verbraucherservice Bayern. Sie finden den Link bei uns unter münchner-kirchenradio.de bei den Sendungen unter Einfachleben. Und dort können Sie diese Sendung auch nochmal im Ganzen anhören und gern weiterempfehlen. Ich bin Gabi Hafner, danke für Ihr Interesse und seien Sie sicher unterwegs im Netz.